Ich bin Christoph Henning. Ich weiß nicht, ob man mich kennt, wahrscheinlich eher nicht so. Ich war lange Zeit an der HSG in der Philosophie tätig und bin jetzt zurück nach Deutschland gegangen ans Max-Weber-Kolleg, bin aber aus privaten Gründen noch regelmäßig da, also deswegen auch hier. Ich spreche 20 Minuten als Philosoph über das Grundeinkommen, was man als Philosoph darüber sagen kann. Philosophie ist etwas distanziert und deswegen ist es weder ein flammendes Plädoyer dafür oder dagegen, sondern es sind eher Gründe, die dafür und dagegen sprechen, die philosophisch noch ein bisschen schwieriger gemacht werden. Was vielleicht ein bisschen überraschen wird, ist, dass ich dabei nicht in erster Linie über Gerechtigkeit sprechen will. Und zwar deswegen, weil aus philosophischer Sicht Gerechtigkeit viel zu kompliziert ist. Also es gibt ganz verschiedene... Ja, das liegt daran, es gibt nicht nur eine Theorie der Gerechtigkeit, sondern es gibt mindestens drei. Die nenne ich einfach mal Bedarfsgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit und politische Gerechtigkeit. Und je nachdem, welche man zugrunde liegt, kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also Sie kennen vielleicht dieses Beispiel mit dem Kuchen, was in der Familie verteilt werden soll. Es soll möglichst gerecht verteilt werden, die Kuchenstücke. Wer kriegt was? Ja, ist jetzt die Frage. Wenn man Bedarfsgerechtigkeit zugrunde legt, bekommt der Hungrige mehr als der Satte. Und es ist natürlich so, dass wenn was zu verteilen ist und auf einmal alle ganz hungrig, ja, wenn Sie Kinder haben, werden Sie das kennen. Also gut, aber man weiß zumindest, was das Kriterium ist. Wenn es nach Leistung geht, dann kriegt der, der vorher was geleistet hat, mehr. Der vorher noch gespielt hat, kriegt weniger. Das kann also genau umgekehrt sein. Dasselbe Kind kriegt einmal mehr, einmal weniger. Politische Gerechtigkeit würde bedeuten nach Status. Also jeder ist Mitglied der Familie, also kriegt jeder ein gleich großes Stück. Das sind schon mal drei verschiedene Kriterien, gleich, ungleich und nochmal ungleich. Und wenn man jetzt nach der Praxis im Bankensektor vorgehen würde, ist jetzt ein bisschen polemisch, dann könnte ich als Papi ein 200-mal größeres Stück mir nehmen, als mein Kind kriegt, einfach weil ich darüber verfüge, wer wie viel kriegt. Und das wäre gerecht. Es wird nicht als ungerecht empfunden. Das ist ja sozusagen gängige Praxis. Und wenn Junior sich aufregt, würde man sagen, du bist ja nur neidisch. Also auch das kann man als gerecht bezeichnen. Das heißt, aus dem Begriff der Gerechtigkeit folgt erstmal viel zu viel, als dass man jetzt sagen würde, wir entscheiden das auf gerechte Weise. Das ist die Frage, was ist das eigentlich? Deswegen, das werden wir noch diskutieren, bin ich auch nicht so der große Fan von Meinungsumfragen, weil ich glaube, dass die Meinungen der Bevölkerung sich total schnell ändern können. Also das ist heute vielleicht so, je nachdem, was man fragt. Morgen ist es schon wieder anders. Zum Beispiel in einem Hochsteuerland wie Schweden sind 40% Steuern, die hier ein Horrorszenario sind. Ja, wenn man sagt, wenn das Grundeinkommen kommt, gibt es 40% Steuern aufs Einkommen. Ja, mein Gott, in Schweden gibt es das schon immer, da regt sich niemand drüber auf. Hier wäre das ein Skandal. Aber es hängt eben davon ab, wie viel Steuern man zahlt. Und deswegen denke ich, dass sich sowas relativ schnell ändern kann. Und die Angaben darüber, was man tun würde oder was man denkt, die sind eben zeitabhängig in gewisser Weise. Und deswegen philosophisch, also soziologisch sehr interessant, aber philosophisch kein Grund jetzt dafür oder dagegen zu sein. Es muss noch andere Gründe geben. Wenn aber Gerechtigkeit erfragt würde, wenn man mich jetzt fragen würde, wie ist denn das jetzt mit der Gerechtigkeit beim Grundeinkommen, würde ich sagen, da gibt es noch eine Definition von Gerechtigkeit, nämlich die von Rawls und Habermas, die bei Philosophen sehr aktuell ist, nämlich prozedurale Gerechtigkeit. Also gerecht ist etwas dann, wenn es auf gerechte Weise zustande gekommen ist. Also wenn alle Leute, die es angeht, auch eine Stimme dabei haben, ob es eingeführt wird oder nicht. Und da ist das relativ einfach. Wenn es eingeführt wird, weil die Leute darüber abgestimmt haben, ist es gerecht. Punkt. Aber damit hat sich die Frage erledigt quasi. Eine Diskussion über die Kosten ist dann zweitrangig. Ja? Denn wenn man sich entscheidet, was einzuführen, dann kostet das halt was. Das ist klar. Ja? Vorher zu sagen, es kostet zu viel oder so, das ist dann egal. Weil die Leute, die es entschieden haben, sind ja auch die, die es bezahlen. Also ist es sozusagen deren Sache, wenn sie sich dafür entscheiden. Und man kann nicht vorher sagen, das geht nicht, weil es zu teuer ist. Also das ist irgendwie zumindest in diesem Gerechtigkeitsbegriff der prozeduralen Gerechtigkeit nicht vorgesehen. Und da würde ich sagen, das wäre die eleganteste Art, das zu beantworten. Das beantwortet dann nicht, ob man es einführen soll oder nicht. Dafür muss es Gründe geben. Aber diese Gründe haben erstmal mit Gerechtigkeit in zweiter Linie erst zu tun, weil die Gründe müssen für sich stehen. Ja, gerecht kann alles genannt werden und auch nichts. Deswegen möchte ich jetzt mal gucken, was für Gründe gibt es eigentlich dafür. Also ich hatte hier noch stehen, das, was teuer ist, ist kein Grund, dagegen etwas einzuführen. Ich habe mir jetzt ein Auto gekauft wegen der Familie. Ist unglaublich teuer. Es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe es mir trotzdem gekauft. Und das haben viele Familien so. Das heißt, man macht manchmal Sachen, die teuer sind und leistet sich die, weil man Gründe dafür hat. Also, was sind die Gründe? Als jemand, der viel Marx gelesen hat, sind die Gründe, mit denen ich mich beschäftigen möchte, Arbeit und Kapital. Erstmal natürlich Arbeit, denn die Hauptsorge der Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens ist ja, dass wenn man es einführen würde, jetzt habe ich meine Stoppuhr nicht eingeschaltet. Okay. Also wenn es ein Grundeinkommen geben würde, würde niemand mehr arbeiten. Das ist sozusagen die Sorge. Und das hat zwei Seiten, diese Sorge. Erstens, ärmere Leute würden deswegen nicht mehr arbeiten, weil sie schon genug hätten. Es gäbe also keinen Zwang mehr zu arbeiten. Das unterstellt, dass man nur arbeitet, um zu überleben. Und reichere Leute würden auch nicht mehr arbeiten, weil natürlich die Steuern steigen würden. Ja? Also man hätte den Arbeitsanreiz nicht mehr. Das heißt, die reichere Leute würden entweder weniger oder nicht mehr arbeiten oder sie würden gleich ins Ausland verschwinden, weil man da vorgeblich mehr verdient. Von der Schweiz aus betrachtet ist das ein bisschen komisch, weil ich glaube, niemand, also das ist schon schwierig, Schweizer Verdienste zu toppen und auch den Steuersatz in der Schweiz, also gut. Aber trotzdem, das Szenario ist eben die Reicheren würden nicht mehr arbeiten, weil es sich auch für sie nicht mehr lohnt. Und hierauf gibt es jetzt von Seiten der Befürworter einige Standardantworten, die ich selber problematisch finde. Ich nenne die jetzt mal. Erstens, Arbeiten für Reichere würde sich weiterhin lohnen. Einfach deswegen, weil ja nicht alles weggesteuert wird, sondern nur ein bisschen. Ne? Also man kriegt das Grundeinkommen, auch die Reichen kriegen das Grundeinkommen. Man arbeitet, natürlich wird das Einkommen dann besteuert, aber man kriegt weiterhin mehr, als wenn man nicht arbeitet. Also wo ist der wieso soll der Leistungsanreiz weg sein? Auch ärmere Leute würden weiterhin arbeiten. Erstens, weil es eine intrinsische Motivation gibt. Also man arbeitet nicht nur aus Not, sondern auch aus Lust, weil man Lust dazu hat. Das ist der erste Grund, warum die ärmeren Leute weiterarbeiten würden, was Spaß macht. Und der zweite Grund ist, weil die Löhne steigen würden, möglicherweise, weil niemand mehr gezwungen würde, den Müll wegzubringen. Der Müll aber weggebracht werden muss, müsste man vernünftig bezahlen, dass der Müll weggebracht werden muss. Ja? Wenn es aber vernünftig bezahlt wird, ist es auch wieder attraktiv, das zu machen. Also würden auch ärmere Leute einen Grund haben, arbeiten zu gehen. Ja? Ganz einfach. Und obwohl ich jetzt diese Standardantworten ziemlich, also ich finde die ganz plausibel, so erstmal, aber ich habe doch einen Einwand, nämlich die sind zu früh. Warum zu früh? Weil sie voraussetzen, dass wir immer schon wüssten, was mit dem Wort Arbeit eigentlich gemeint wird. Es wird immer so getan, Arbeit, ja, wir wissen alle, was das ist und dann können wir jetzt drüber reden, wie sich das wohl darstellt. Ich würde sagen, man darf nicht unterstellen, dass Arbeit immer gleich Arbeit ist. Es gibt ganz verschiedene Arten zu arbeiten und das Thema sieht anders aus, wenn man diese Unterscheidung macht, die ich jetzt mal treffen möchte. Verstehen wir erstmal unter Arbeit das Hervorbringen und Erhalten von Dingen, die wir im täglichen Leben benötigen. Ja, das ist erstmal Arbeit. Wir müssen das, was wir brauchen, selber machen. Karl Marx hätte gesagt, Produktion von Lebensmitteln. Und dazu gehört natürlich auch, also nicht nur Brot und so, sondern auch Kultur. Also Brot und Butter, Häuser, Spielplätze, Krankenpflege und Polizeischutz, Kultur und Bildung. Alles das sind Dinge, die durch Arbeit entstehen. Jetzt gibt es verschiedene Sorten von Arbeit, die dahinter stehen. Erstens, eine Sorte von Arbeit, die bestimmt nicht aufhören wird, wenn wir ein Grundeinkommen einführen, weil die nämlich von der Bezahlung von vornherein unabhängig ist, nämlich Reproduktionsarbeit. Also nicht produktive Arbeit für den Markt, sondern Reproduktionsarbeit. Das wird weitergehen, weil man es einfach machen muss. Da wir für die Erziehung unserer Kinder, für die Erhaltung der Besitztümer, also materielle, man muss das Dach reparieren, aber auch geistige, man muss ab und zu mal sein Englisch erproben, damit man es nicht vergisst und so weiter. Für die Pflege unserer Eltern und so weiter muss man arbeiten, wird aber nicht bezahlt, macht es aber gerade deswegen weiter. Muss man einfach machen. Vielmehr ist es so, dass wir wahrscheinlich sogar mehr in dieser Richtung machen würden, wenn wir nicht abgelenkt werden durch Brotjobs. Also wir würden uns vielleicht mehr um unsere Kinder kümmern, mehr um unsere Eltern kümmern, mehr um unsere Freunde, um unsere Hobbys kümmern, wenn wir nicht ständig raus müssen und Geld verdienen. Also diese Arbeit wird vielleicht sogar zunehmen. Offensichtlich ist das aber nicht die Arbeit, von der man glaubt, dass sie dann nicht mehr gemacht wird. Also die Gegner des Grundeinkommens meinen nicht diese Art von Arbeit, sondern eine andere. Was für eine andere Art von Arbeit? Produktive Arbeit wird dann immer gesagt. Was heißt aber produktiv? Produktiv heißt, dass etwas marktförmig organisiert ist und deswegen in wirtschaftlichen Statistiken auftaucht. Es muss irgendwo belastbar sein mit einer Zahl. Und die Erziehung meiner Kinder zum Beispiel taucht nirgendwo auf. Erstmal jedenfalls nicht, ja. Dann irgendwann schon. Wir kriegen Subventionen für die Kita ein bisschen zum Beispiel. Das erscheint dann schon, aber erstmal nicht. Jetzt kann man fragen, was heißt aber jetzt produktiv? Also warum ist produktiv nur das, was in irgendeiner Ziffer im Bruttosozialprodukt auftaucht? Produktiv ist es ja auch, Kinder zu zeugen, zu erziehen oder Kunstwerke zu machen. André Gortz, einer der wichtigeren Philosophen, die dazu geschrieben haben, spricht vom Gebären. Also übertragen, ja? Kinder kriegen, aber auch philosophische Bücher schreiben zum Beispiel, ist auch so eine Art Geburt. Das ist eben nicht gemeint, wenn es heißt produktive Arbeit, sondern gemeint ist, die Wirtschaft soll so bleiben, wie sie ist. Alle Güter und Dienstleistungen sollen weiter auf dem Markt angeboten werden. Also es muss genügend Busfahrer geben, Bäcker, Elektriker, Müllmänner, Lehrer. Jetzt kann man fragen, wie ist das eigentlich mit Immobilienmaklern, Investmentbankern, Versicherungsvertretern? Muss man das eigentlich? Aber gut, die Unterstellung ist eben, dass man das muss. Aber warum? Warum muss man das? Man kann ja mal überlegen, Herr Haney ist immer auf diesem Trip, dass er sagt, man kann da ja mal drüber nachdenken, oder? Ich finde, das ist eigentlich ganz richtig. Warum muss das eigentlich marktförmig angeboten werden? Erstens, ein erster Grund dafür ist die Bedürfnisse der Menschen. Also man hat Angst davor, dass wenn der Markt das nicht mehr anbietet, dass es niemand mehr anbietet. Dass man sozusagen einen Wohlfahrtsverlust hat. Aber was man dabei vergisst, wenn so eine Entscheidung umzustellen auf ein Grundeinkommen demokratisch zustande gekommen ist, dann sind die Leute, die hinterher drunter leiden, ja selbst die, die es gewollt haben. Und sie werden sich schon was dabei gedacht haben. Also ist sozusagen dieses Argument, die Bedürfnisse werden nicht mehr befriedigt, finde ich zu kurz gedacht. Denn das geschieht ja in gewisser Weise selbstbestimmt. Ja? Also wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen weniger arbeiten, dann müssen wir auch weniger pendeln. Dann müssen wir auch weniger Autos kaufen. Ja, dann gibt es halt weniger Autos. Na und? Also ich meine, kann man jetzt mal überlegen, was ist daran eigentlich so schlimm? Es gibt sogar gute Gründe dafür, den Ausstoß an unnützen und ökologisch destruktiven Gütern zu drosseln, solange das selbstbestimmt passiert. Also solange das nicht im Modus des jemand was wegnehmen passiert, sondern des wir wollen weniger davon, finde ich, ist das eigentlich politisch unproblematisch. Vielleicht würden tatsächlich weniger Dinge über den Markt gehandelt. Also das ist ein Szenario, was ich realistisch finde, dass einfach sozusagen BIP-Ziffern möglicherweise wirklich runtergehen. Aber man kann annehmen, dass in der gleichen Zeit andere Formen von Arbeit zunehmen würden, Eigenarbeit, solidarische Arbeit, kreative Arbeit, die dann einfach nicht mehr in dem BIP erscheint. Und deswegen ist es eine Aufgabe der Grundeinkommensbefürworter, alternative Wohlfahrtsindexi oder wie sagt man, Indizes zu erarbeiten, ja, wo zum Beispiel Glück, also andere Arten von sozialen Kontakten und so auch als Wohlfahrt oder Wohlstand aufgeführt werden. Wenn man nach der Glücksforschung geht, in der ich auch mal tätig war, ist es zum Beispiel so, dass sie einem sagen, es macht einen glücklicher, selber zu kochen, als zu McDonald's zu gehen, weil sozusagen der Akt des Selbermachens Teil der Befriedigung ist. Das taucht in den BIPs bisher nicht auf und das müsste man einfach sozusagen, weil das durch das Grundeinkommen sich tatsächlich verändern würde. Also, das ist das erste Argument dafür, warum die Gegner sagen, es muss möglichst viel über den Markt gearbeitet werden. Bedürfnisse, da kann man drüber diskutieren und ich finde, es gibt gute Argumente dagegen. Es gibt aber noch einen zweiten Grund für marktförmige Arbeit und ich glaube, der ist eher implizit, über den wird nicht so offen geredet. Also warum müssen möglichst viele Leute möglichst viel in marktförmiger Weise arbeiten? Ich glaube, weil dadurch Gewinn gemacht werden kann, Profit gemacht werden kann. Also die besitzenden Klassen möchten weiterhin Gewinn machen und das geht eben nur über marktvermittelte Interaktionen. Also wenn ich eine Gurke selber ziehe, verdient da niemand dran. Wenn ich eine Gurke bei der Mikro kaufe, verdient jemand dran. Ja? Die Gurke ist dieselbe. Auch das Essen der Gurke ist dasselbe, aber das eine Mal macht jemand Gewinn, das andere Mal nicht. Das ist sozusagen der Punkt, wo ich glaube, dass die Gegner, wovor die Angst haben, dass einfach sozusagen Einkommensquellen fürs Kapital erodieren könnten. Und das ist gerade auch der Grund, warum Leute dafür sind, auf der Linken, weil sie genau das ja auch wollen, letztlich also eine Umverteilung von Kapital zu Arbeit und nicht von Arbeit zu Arbeit. Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt. Erst dafür wäre es also schädlich, wenn Arbeit sich von der Marktsphäre in andere solidarische und aber Eigenarbeitssphären verlagern. Und die Frage, ob dieses Interesse besitzender Klassen an Gewinn höher wiegt als das Interesse von arbeitenden Menschen an mehr Zeit zum Beispiel, Ich finde, darüber kann man als Philosoph jetzt nichts sagen. Das sind beides Interessen, die legitim sind. Wenn es so entschieden wird, beides muss man einfach annehmen, würde ich sagen, als legitime Entscheidung. Welche dieser beiden Gruppen dann obsiegt, das ist einfach eine demokratische, empirische Frage. Wir haben es also, um die Sache auf den Punkt zu bringen, nochmal mit dieser Arbeit, nicht mit einer Verschiebung von Arbeit in Faulheit zu tun. Ich glaube, das ist ein falsches. Es ist nicht so, dass man einmal arbeitet und dann arbeitet man nicht, sondern es gibt eine Verschiebung von marktförmiger Arbeit in andere Arbeit, Eigenarbeit, solidarische Arbeit, kreative Arbeit, solche Sachen. Die Diskussion sollte deswegen nicht um die Wertigkeit von Arbeit gehen, finde ich, sondern um die Wertigkeit von Lohnarbeit. Darum geht es letztlich. Ja? Also die marktförmige Arbeit. Und das ist jetzt wieder so ein kompliziertes Ding, weil die Lohnarbeit hat Vorteile und Nachteile. Da komme ich jetzt ein bisschen aus diesem marxistischen Hintergrund. Erstmal klingt Lohnarbeit für Marxisten immer schlecht. Er hat aber auch wirklich gute Seiten. Und deswegen sind Marxisten Dialektiker oder von Hegel geschult. Wenn man nicht eine Seite jetzt nehmen kann und sagen, es ist ganz schlecht, oder die andere Seite und sagen, es ist ganz gut, sondern man muss sehen, es gibt beide Seiten. Man muss beides sehen und dann gucken, was man macht. Ich nenne jetzt erstmal die guten Seiten der Lohnarbeit. Erstens, sie integriert. Also Leute, die auf dem Markt arbeiten, sind in die Gesellschaft integriert, in die bürgerliche Gesellschaft. Sie kriegen soziale Anerkennung dafür, was sie machen, sogar einen Status. Ja? Sie sind dann so der Oberaufseher oder irgendwie sowas. Und das muss bei anderen Arbeitsformen eben nicht der Fall sein. Also wenn Ihre Arbeit die ist, Kinder zu erziehen, kann es sein, dass niemand das anerkennt, weil es keiner weiß oder weil es niemand interessiert zum Beispiel. Ja? Also diese Integration, diese Anerkennung ist gekoppelt in der gegenwärtigen Gesellschaft an Lohnarbeit. Das kann zum Beispiel bei Künstlern, muss das auch nicht der Fall sein. Man kann Künstler fragen, arbeitest du? Ja, ich arbeite, aber niemand weiß es, weil ich das im stillen Kämmerlein mache. Ja? Also es wird nicht anerkannt. Zweitens, Lohnarbeit ist produktiv, also die ist sehr effizient durch die Arbeitsteilung. Sie produziert auf hohem technischen Niveau Dinge, die wir brauchen. Und wenn wir das selber machen müssten, könnte es ein bisschen schwierig werden. Also wenn man jetzt mal überlegt, wie ist denn, wo kommt die Waschmaschine her, wo kommen die Kopfschmerztabletten her, wer organisiert die Müllabfuhr, das sind alles hochkomplexe Prozesse, wo es zumindest erstmal schwierig wird, die in Eigenarbeit oder so selbstorganisiert einfach mal so eben zu ersetzen. Das könnte ein bisschen schwierig sein. Letzten Endes ist also Lohnarbeit Arbeitsersparnis. Weil sie so effektiv ist, könnte man theoretisch jedenfalls viel Zeit gewinnen, weil man es einfach effektiver macht. Ja? Man bräuchte viel mehr Zeit, wenn man es anders macht. Drittens, Lohnarbeit macht unabhängig, denn sie erwirtschaftet ein Einkommen. Das ist vor allem in der Genderfrage, also ich will das jetzt nicht so altmodisch ausdrücken, aber gerade bei nicht-westlichen Kulturen kann man das beobachten, dass wenn eine Frau die Möglichkeit hat, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften, ändert sich das ganze Geschlechterverhältnis. Deswegen ist es extrem wichtig, diesen Punkt zu sehen, dass Arbeit nicht nur unterdrückt, sondern eben auch erstmal in gewisser Weise ein Befreiungspotenzial hat. Für Hegel ist deswegen Arbeiten der Grundstein der bürgerlichen Freiheit, als Unabhängigkeit impliziert. Und viertens kriegt man durch Lohnarbeit eine gewisse Bildung. Ist auch so ein Hegel-Thema. Also erstmal, weil man eine Ausbildung vorher macht, aber dann auch, weil man ständig Probleme löst. Man hat ständig mit irgendwelchen Dingen zu tun, die nicht klappen, die muss man dann reparieren. Und dadurch, dass man das immer wieder schafft, kommt so was wie ein Bildungsprozess in Gang, in dem man seine Talente entwickeln kann zum Beispiel. Ja? Sich selbst entfalten und so. Da kann man in der Arbeit möglicherweise ganz gut. Kommt drauf an, welche Arbeit man hat. Aber das ist zumindest das Pro-Argument. Nimmt man dieses Bild von der Lohnarbeit mit diesen vier Vorteilen, scheint vieles gegen die Einführung eines Grundeinkommens zu sprechen. Denn wenn durch die Einführung des Grundeinkommens weniger Leute arbeiten würden, könnte es sein, dass es soziale Isolation gibt, Wohlstandsverlust gibt, Unfreiheit gibt und eine gewisse kulturelle Verblödung. Ja? Weil niemand mehr morgens aufsteht, niemand mehr Probleme löst, sondern alle einfach nur Fernsehen gucken und Bier trinken. Also, so zumindest das Vorurteil, ja. Und ich finde, dieses Vorurteil ist nicht unbedingt falsch. Da ist was Richtiges dran, nur es ist erst die Hälfte. Also es gibt nicht nur diese glänzende Oberseite der Lohnarbeit, also die Oberfläche müsste man eigentlich sagen, sondern es gibt auch eine dunkle Unterseite und die muss man auch sehen. Und jetzt kommen diese vier Punkte nochmal, bloß in negativer Weise. Und das ist genauso wahr wie das andere auch. Erstens, die gesellschaftliche Integration durch Lohnarbeit erzeugt ein System der Ungleichheit und der sozialen Kontrolle. Also Leute, die arbeiten, unterstehen der Kontrolle, das ist ganz klar. Die müssen morgens aufstehen, die müssen 8 Stunden buckeln, können vorher nicht weg. Und sie sind eben auf ungleiche Weise integriert. Also das, was sie machen, ist eben entweder dieser Status oder dieser Status oder dieser Status. Und da kommt man so schnell auch nicht raus. Wenn der soziale Status durch Stellung im Arbeitsprozess festgelegt ist, dann kommt man letzten Endes zu so einer Art Klassengesellschaft. Das ist nicht positiv, sondern das ist eigentlich was nicht so Gutes, würde ich sagen. Zweitens, Wohlstand hat auch Nachteile. Erstens werden angesichts des Überflusses oft Dinge produziert, die man eigentlich gar nicht mehr braucht. Also wenn man so mal guckt, das ist ein Thema von meinem jetzigen Kollegen und Chef Hartmut Rosa. Woran sitzen technische Entwickler? Die sitzen daran, uns Sachen schwerer zu machen. Ja? Was man jetzt noch kann im Internet, muss man bald bezahlen. Die Frage ist nur, wie macht man das? Und daran tüfteln die. Ja? Dass man zum Beispiel keine PDF-Kopien mehr machen kann oder keine, so, solche Sachen. Es ging mal und es wird aber schwieriger. Und das ist der Fortschritt, ja? Dass es schwieriger wird, dass es teurer wird. Und da kann man sagen, okay, es ist möglicherweise Fortschritt in die falsche Richtung. Fortschritt, technischer Fortschritt ist nicht immer gut. Das heißt, durch diesen Wohlstand kommt es dann durch diese merkwürdigen Prozesse zu sowas wie Zeitnot. Ja? Also ich hatte gesagt, Arbeit ist effektiv und spart Zeit. Letzten Endes ist es aber so, dass wir alle das Gefühl haben, wir haben gar keine Zeit, ja? Weil wir immer mehr. Also das heißt, der Wohlstand selber wird zum Zweck und wir sind die Sklaven dieses Fortschritts in gewisser Weise. Das heißt, wir haben uns abhängig gemacht, dass es immer mehr wird. Das ist sozusagen ein Nachteil. Deswegen könnte man sagen, es ist vielleicht ein Vorteil, wenn man da mal ein bisschen weniger zufrieden ist. Drittens, Lohnarbeit erwirtschaftet nicht nur den Arbeitenden ein Einkommen, sondern auch den Arbeitgebern. Und zwar möglicherweise mehr. Das ist jetzt der marxistische Punkt der Ausbeutung. Bei sowas denkt man natürlich zuerst mal an Arbeiterinnen in Fabriken in Bangladesch, weil es da natürlich offensichtlich ist, dass sie nicht einen gerechten Lohn kriegen. Aber man würde zumindest sagen, dass es bei uns als Marxist, würde man zumindest sagen, dass es in westlichen Gesellschaften im Prinzip nicht anders ist. Es sind andere Dimensionen, aber es ist doch anders. Es ist doch nicht anders, weil man zum Beispiel durch Arbeit nicht aus der Arbeit raus kann. Also wenn man einmal drin ist, kommt man so schnell nicht mehr raus, weil man nicht mal eben ein Business aufmachen kann, sondern man ist gezwungen, sozusagen bis 60, 65 oder gar 70 weiterzuarbeiten. Das heißt, so schön ist das am Ende doch nicht. Jetzt habe ich noch den vierten Punkt, Bildung. Klar, wenn man privilegiert arbeitet, kann man sagen, es bildet mich allseitig heran und ich lerne viele Leute kennen und ich reise viel und so. Ist alles sehr interessant, was ich da mache, aber das ist eben nur für privilegierte Schichten so. Und eine der ältesten Argumente ist sozusagen diese Entfremdungstheorie, dass man sagt, ja, Arbeit kann auch stupide sein, kann einseitig sein, kann ausbeuten, habe ich schon gesagt, kann sozusagen einseitig, ermüdend und aussaugend sein. Und deswegen finde ich das manchmal ein bisschen zynisch, wenn man so sagt, naja, Arbeitskritik braucht man nicht. Im Prinzip ist Arbeiten doch ganz fein. Ja, es kommt immer darauf an, an welcher Stelle man sitzt. Also, kurzum, um das ein bisschen abzukürzen, Lohnarbeit als wichtigste Form der Arbeit im Kapitalismus ist also nicht nur positiv, sondern auch negativ zu bewerten. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit diesem Doppelgesicht um? Erstmal kann man sagen, das Verhältnis zwischen Grundeinkommen und Arbeit ist präziser. Also man kann nicht einfach sagen, die Leute hören auf zu arbeiten, sondern erstens, Arbeit verschiebt sich von Lohnarbeit tendenziell in andere Formen der Arbeit. Und zweitens, Lohnarbeit wird bleiben, ganz klar, einfach weil es auch die Anreize weiterhin gibt und auch die Notwendigkeit, das zu machen. Aber was die Chance ist bei der Einführung eines Grundeinkommens, so wie ich das sehe, ist, dass die positiven Aspekte der Lohnarbeit behalten werden könnten. Also Integration, Produktivität, Freiheit und Bildung. Aber man versuchen könnte, die negativen Aspekte einzudämmen. Und wie funktioniert das? Das funktioniert einfach dadurch, dass die Arbeitnehmer mehr Verhandlungsmacht haben. Also diese Bargaining-Prozess, wie viel Arbeit für wie viel Geld, unter welchen Bedingungen, da stehen einfach die Leute mit dem Grundeinkommen wesentlich besser da als ohne. Das ist einfach so, weil sie nicht jeden Vertrag annehmen müssen. Das ist die Freiheit, wie Van Parijs das nennt, nicht zu arbeiten. Soll heißen, nicht jeden Arbeitsvertrag annehmen zu müssen. Ja? Auch mal zu sagen, nein, halbes Jahr lang mache ich jetzt Pause, ich warte aufs bessere Angebot. Ja? Nur dann bin ich in der Lage, auch so zu arbeiten, wie es mir selber gut tut. Und das ist sozusagen die Freiheit, die man durch ein Grundeinkommen gewinnen kann. Habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit? Also, ich hätte jetzt noch einen letzten Punkt, weil ich finde, dass die Diskussion, das mache ich jetzt einfach mal freier, die Diskussion um die Gerechtigkeit, da sieht es dann immer so aus, als ob manche arbeiten und die anderen nicht und dann ist es natürlich ungerecht. Ich glaube, also deswegen habe ich jetzt so viel über Arbeit geredet, Da fehlt aber noch eins, nämlich das Kapital, würde ich sagen, weil es ist nicht so, dass man das Geld nur von der Arbeit nehmen kann und der anderen sozusagen, also den Arbeitenden wegnehmen und den Nicht-Arbeitenden hingeben, so wie das Klischee das will, sondern es gibt ja noch andere Einkünfte. Also es gibt nicht nur Einkünfte aus Arbeit, sondern es gibt auch Einkünfte aus Kapital. Und da, finde ich, ist eines der stärksten Argumente für ein Grundeinkommen, und das gibt es schon im 18. Jahrhundert, wenn man da mal ein bisschen buddelt. Thomas Paine zum Beispiel, 1796, Agrarian Justice heißt das, da kommt der Gedanke, dass man sagt, naja, was ist eigentlich Kapital? Kapital ist produktiver Wohlstand, also es sind so akkumulierter Reichtum, der über Generationen erwirtschaftet wurde, der immer wieder eingespeist wird und der dafür sorgt, dass wir auf unheimlich hohem technischen Niveau produzieren können. Warum sollen nur einige wenige die Früchte des Kapitals aneignen können? Ist das nicht eigentlich was Gesellschaftliches? Also Marx sagt, Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, und zumindest ein Teil, nicht alles, aber ein Teil des hohen Einkommens, was auf der Kapitalseite, also Boni zum Beispiel oder hohe Managerlöhne oder so, sind eben nicht durch Leistung legitimiert, sondern einfach durch Macht. Durch die Macht darüber, wie der Papa über den Kuchen, dass man sagt, okay, ich entscheide jetzt, wer wie viel kriegt, also nehme ich mir erstmal das größte Stück und ihr könnt dann sehen, wie ihr sozusagen den Rest unter euch verteilt. Das ist sozusagen das Argument der Befürworter, dass man sagt, das muss anders werden. Ja? Wenn das wirklich gesellschaftliche Reichtümer sind, der Adam Smith nennt das ja Wealth of Nations, ja? Also der Reichtum nicht von Privatpersonen, sondern der Reichtum eigentlich eines Landes. Wieso soll der eigentlich ausschließlich in die Taschen weniger fließen? Kann man da nicht sagen, und jetzt kommt doch Gerechtigkeit nochmal, es wäre eigentlich gerechter, wenn das, wofür die Leute selber ja eigentlich nicht so sehr viel können, natürlich, wenn ich jetzt Bankmanager bin oder Berater oder so, natürlich habe ich auch einen wahnsinnig anstrengenden Arbeitstag und ich leiste viel und so weiter, das bestreitet niemand, nur dieser Arbeitsaufwand steht nicht in einem proportionalen Verhältnis zu dem Verdienst. Das ist sozusagen der Punkt. Sondern da kommen noch andere Anteile am Einkommen dazu, die über Kontrolle über die gesellschaftlichen Ressourcen sozusagen zu erklären sind. Und dieser Anteil, dieser extrem hohen Einkommen, könnte eigentlich oder müsste eigentlich gesellschaftlich gleich verteilt werden. Das ist sozusagen der Punkt. Da nimmt man niemand sein Arbeitseinkommen weg, weil das kann erstmal relativ gleich bleiben, sondern man versucht, ähnlich wie die Norweger das mit ihren Ölressourcen machen. Ja? Die gehören auch nicht einem oder zwei Norwegern, sondern die gehören, wenn es norwegische Ölvorkommen sind, gehören die allen Norwegern. Also kriegt jeder einen kleinen, ich weiß gar nicht, wie viel Geld das ist, aber jeder kriegt einen Anteil davon ausgezahlt. Und die Idee ist, dass das Grundeinkommen eigentlich so sein müsste, dass man sagt, oder so aufgezogen sein müsste, dass man sagt, der gesellschaftliche Reichtum gehört der Gesellschaft. Ist doch klar, oder? Und dann ist diese Diskussion, dass die einen arbeiten und die anderen nicht und die einen nehmen den anderen was weg und die anderen sind faul und die anderen sind fleißig. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die einfach diesen Punkt gar nicht trifft. Und deswegen habe ich das lieber, wenn in der Diskussion über sowas gesprochen wird. Es wird nachher wahrscheinlich auch noch darüber diskutiert werden, was ist eigentlich das Produktive oder das Gute an dieser ganzen Diskussion über das Grundeinkommen. Ich finde, wichtig daran ist, dass man über solche Fragen wieder neu nachdenkt. Also dass man wieder politisch-ökonomische Fragen stellt und nicht immer die Voraussetzungen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, weiterlaufen lässt und dann guckt, wie können wir da ein bisschen was schieben, sondern dass man einfach sagt, wir müssen, wie im 18. Jahrhundert das mal war, als die soziale Frage auftauchte. Soziale Frage heißt, einige sind extrem reich, andere sind extrem arm und die Armen werden immer mehr. Damals ist die politische Ökonomie als Wissenschaft entstanden. Und mit dem Fundus hat man jetzt 200 Jahre gearbeitet, kann man sagen. Und ich denke, jetzt ist es Zeit, dass man solche Fragen wieder neu aufgreift und eben solche Fragen tatsächlich, also das Grundeinkommen, die Diskussion ums Grundeinkommen nimmt, um wieder solche Fragen zu stellen. Was ist eigentlich gesellschaftlicher Reichtum und wie sollte der verteilt werden in der Zukunft? Jetzt habe ich meine Zeit, glaube ich, ausgeschöpft und bin fertig und danke für Ihre Aufmerksamkeit.